Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie Georg Ehring. Herzlich willkommen. Was wird aus dem Urlaub zu Ostern? Trotz hoher Corona-Zahlen starten Ferienflieger etwa nach Mallorca, doch der Staat versucht, auf die Bremse zu treten. Was für Auslandsreisen jetzt gilt, darum geht es im ersten Beitrag. Dann beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Spannungsverhältnis von Landwirtschaft und Umwelt. Es geht um eine Studie zu möglichen Wirkungen einer Abgabe auf Pestizide. Im Anschluss Fragen an Bernhard Krüsken, den Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, über Insektenschutz aus Sicht der Landwirte. In der Lausitz gehen Braunkohlekumpel mangels Nachfrage nach Kohle in Kurzarbeit. Auch das ein Thema dieser Sendung. Und schließlich der Verbrauchertipp: Bauabfälle und ihre Entsorgung. Darum geht es dann. Was gilt denn nun? Kontaktarme Ferien im Ferienhaus sollen wir nicht machen, aber Auslandsreisen sind erlaubt, allerdings mit Auflagen. Die Länderrunde hat bis spät in die Nacht hinein getagt, um anschließend der immer schnelleren Ausbreitung des Virus gegenzusteuern. Doch was sie beschlossen hat, das leuchtet nicht allen auf Anhieb ein. Was bei Auslandsreisen zu beachten ist, das hat Ann-Kathrin Büsker für uns zusammengetragen.
Wer nicht zwingend verreisen muss, der soll davon bitte vorerst absehen. So der Appell von Bund und Ländern an die Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere mit Blick auf die Osterfeiertage. Ins Ausland zu reisen bleibt aber grundsätzlich möglich. Zwischenzeitlich war über eine Quarantäneregelung, vor allem mit Blick auf Mallorca-Reisen, diskutiert worden. Diese ist vom Tisch. Eine Quarantänepflicht gilt weiterhin nur bei der Rückkehr aus Risikogebieten. Rückkehrende müssen ihre Reise aus solchen Gebieten im Ausland digital anmelden und sich für 10 Tage in Quarantäne begeben, 14 Tage, wenn es sich um ein Virus-Variantengebiet handelt. In diesem Fall ist eine Verkürzung der Quarantäne durch einen Test nicht möglich. Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes, zeigte sich am Morgen im ZDF mit dieser Regelung zufrieden.
Also wir begrüßen sehr, dass es zu keiner Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Nicht-Risikogebieten gekommen ist und das jetzt ersetzt wurde durch eine Testpflicht.
Bund und Länder haben sich darauf verständigt, eine generelle Testpflicht zur Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland zu machen. Hierfür wird die Bundesregierung eine Änderung im Infektionsschutzgesetz auf den Weg bringen. Vizekanzler Olaf Scholz sagte am Morgen im ZDF, er sei zuversichtlich, dass dies schnell gelinge.
Wir haben mit den Fluggesellschaften vereinbart, dass sie sofort damit beginnen, alle Reiserückkehrer zu testen. Und wir werden das nur dann nicht nur für die jetzigen Urlaubsziele, sondern auch generell vorschreiben. Und nicht nur jetzt und die nächsten 2, 3 Wochen, sondern auch für die ganze Zeit, die jetzt in der Pandemie vor uns liegt, sagen, wer nach Deutschland zurückreist, muss sich vorher testen lassen.
Um diese Regelungen bereits kurzfristig ohne Gesetzesänderung für Osterreisende umzusetzen, gab es bereits Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Airlines. Für Reisen im Inland gibt es vorerst keine Lockerung. Die nördlichen Bundesländer hatten sich im Vorfeld der Beratungen dafür ausgesprochen, kontaktarme Urlaubsmöglichkeiten, etwa in Ferienhäusern, möglich zu machen. Hierfür wurde in der Nacht keine gemeinsame Regelung gefunden. Die Bundesländer müssen die Beschlüsse nun in landeseigene Verordnungen umsetzen. In der Vergangenheit hatten sich die Landesregierungen hierbei durchaus Freiraum für eigene Entscheidungen genommen. Der Appell der Bundesregierung bleibt jedoch: Bitte bleiben Sie zu Hause. Das bekräftigte am Morgen auch Kanzleramtsminister Helge Braun bei NTV.
Das Virus verbreitet sich mit uns über Reisen. Wir wollen im Sommer möglichst viele Freiheiten wieder zulassen. Und deshalb ist es jetzt an Ostern einfach schwierig, wenn so viele Urlaubsreisen gemacht werden.
Kanzleramtsminister Helge Braun war das zum Schluss des Beitrags von Ann-Kathrin Büsker. Sie tragen dazu bei, dass die Landwirtschaft hohe Erträge erwirtschaftet, doch die Risiken und Nebenwirkungen sind beträchtlich. Pestizide werden mit dafür verantwortlich gemacht, dass die Artenvielfalt im Land dramatisch zurückgegangen ist und weiter abnimmt. Bio-Anbauflächen sind wesentlich artenreicher als konventionelle und deshalb hat sich auch die Bundesregierung die Verringerung des Pestizideinsatzes auf die Fahnen geschrieben. Ein Bündnis von Umweltorganisationen hat untersuchen lassen, inwieweit eine Abgabe auf Pestizide hilfreich sein könnte. Die Studie wurde gerade vorgestellt und Vivian Leuer hat dabei zugehört. Frau Leuer, was wurde denn genau untersucht?
Ja, die Studie hat 4 verschiedene Modelle untersucht, wie eine solche Pestizidabgabe funktionieren könnte. Da gibt es zum Beispiel schon das Beispiel Dänemarks. Seit 2013 wird dort eine Pestizidabgabe auf Pflanzenschutzmittel erhoben. Und dieses besondere dänische Modell wurde mitgerechnet. Da geht es um einen Grundpreis und dann gibt es noch einen Faktor, zum Beispiel zur Humantoxizität, also wie hoch die Gesundheitsrisiken dieser Mittel sind. Dann wurde ein Konzept untersucht, das eine rein undifferenzierte Abgabe, also einen Aufschlag von 35% beinhaltet. Und dann zwei Modelle, die das Helmholtz ins Zentrum für Umweltforschung erstellt hat, die auch so ein bisschen wie das dänische Modell eine Art Grundpreis haben und dann mit zwei verschiedenen Faktoren arbeiten. Einmal auch, also wie quasi die Toxizität ist und dann verschiedene andere Faktoren noch dazu rechnen. Das würde jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Aber interessant war, das wurde dann durchgerechnet für die Jahre 2014 bis 2018. Da weiß man ja, wie viel Pestizide auf den behandelten, also auf den Flächen aufgetragen wurden. Und es zeigte sich, dass bei allen Modellen Reduktion möglich ist, am wenigsten bei dem undifferenzierten 35% Aufschlag. Am meisten Menge konnte reduziert werden mit dem dänischen Modell und am meisten Fläche mit dem Modell des Zentrums für Umweltforschung der Helmholtz-Gemeinschaft. Also Reduktion möglich und zwar um die Hälfte. Also es lässt sich sagen, da müsste man wirklich auch genauer hinschauen, ob eine solche Abgabe nicht auch für unser Land möglich ist.
Wer steckt denn hinter der Studie?
Die großen Umweltorganisationen, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, auch Foodwatch Bioland. Es geht ja natürlich auch darum zu zeigen, externe Kosten müssen internalisiert werden. Lebensmittel müssen ihren wahren Preis zeigen. Das ist aktuell einfach noch nicht so, sagen die Organisationen, unter anderem auch die, die eben Bio-Lebensmittel mitvertreiben, verkaufen. Und da würde eine Abgabe eben ja auch Gerechtigkeit herstellen und die Chancen in der Landwirtschaft für alle wieder so ein bisschen ja austarieren. Die GLS-Bank hat das hier federführend gemacht. Die sagte, sie habe auch viele Bio-Öko-Landwirte als Kunden und die sind eben auch dafür, dass hier in diesem Gebiet etwas passiert.
Die Forderung nach weniger Pestizideinsatz ist ja nicht neu. Warum soll sich gerade jetzt etwas ändern?
Ja, die EU hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2030 Pestizidabgaben zu halbieren. Auch Deutschland hatte sich mehrere Ziele gesetzt. Das erste schon 2007, das wurde dann nicht ganz erreicht. 2014 gab es einen nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Und jetzt sagen diese Umweltorganisationen und auch die GLS-Bank eben, jetzt muss aber wirklich was passieren. Denn bisher zeigen die Statistiken, dass, sie sagten es eben auch schon, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln steigt und die Biodiversität abnimmt. Also, dass hier einfach nichts passiert. Also, alle Modelle, die bisher versucht wurden, funktionieren nicht. Jetzt muss einfach die Abgabe her. Ob das jetzt politisch verfängt, wird sich noch zeigen.
Kann eine Abgabe aus Pestizide die Landwirtschaft umweltverträglicher machen? Über eine Studie zu dieser Frage war das meine Kollegin Vivien Leuer. Herzlichen Dank. Ein großes Thema im Spannungsfeld von Umwelt und Landwirtschaft ist der Schutz von Insekten. Die Bundesregierung hat dazu genaue Vorstellungen. Sie plant ein Insektenschutzgesetz und das wiederum wird kritisiert von vielen Bäuerinnen und Bauern, die darin ein Übermaß an Verboten sehen. Heute gibt es in Berlin auch eine Demonstration gegen das Insektenschutzprogramm. Wie könnten und sollten Insekten aus Sicht der Landwirtschaft geschützt werden? Darüber spreche ich jetzt mit Bernhard Krüsken. Er ist Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Guten Tag, Herr Krüsken.
Tag, Herr Ehring.
Herr Krüsken, zunächst einmal, was halten Sie von der Idee einer Abgabe auf Pestizide?
Ja, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist der, dass dahinter die Vermutung ein Luxuskonsum von Pflanzenschutzmitteln gibt. Das ist nicht der Fall. Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist natürlich auch ein landwirtschaftliches Ziel. Und hier gilt ja das Prinzip so wenig wie möglich. Und das ändert auch, das würde auch eine Abgabe nicht ändern. Zweiter Grund ist der, wenn wir hier national etwas machen, dann exportieren wir sozusagen auch nur den Pflanzenschutzeinsatz, wenn das Modell denn funktioniert. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir müssen reduzieren, wir werden reduzieren den Pflanzenschutzeinsatz, aber so einfach, wie die Autoren der Studie sich das vorstellen, funktioniert das nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch, stecken da ja auch Annahmen drin über die Veränderung der Einsatzmengen und keine Empirie.
Wie kann denn der Schutz von Insekten aus Ihrer Sicht laufen?
Ja, das ist auf jeden Fall auch aus Sicht der Landwirtschaft ein wichtiges Thema. Das gehört ja in den Komplex Biodiversität in der Agrarlandschaft. Und hier sagen wir ganz klar, das muss man gezielt organisieren. Und man muss es wesentlich gezielter organisieren als mit pauschalen Verboten und mit so generellen ordnungsrechtlichen Eingriffen, so wie die Bundesregierung sich das im Moment vorstellt. Wir haben Lösungen dafür, wie man das machen kann. Ich habe gesagt, das muss also auch realisiert werden in der Agrarlandschaft. Es gibt ein Instrumentarium, wie man das umsetzen kann. Wenn Sie Insekten schützen wollen, dann müssen Sie Habitate schützen. Dann müssen Sie dann muss man die auch sozusagen direkt herstellen. Und da gibt es ein breites Instrumentarium, das man machen kann, das man mit den Landwirten machen kann. Das sind
vielleicht können Sie ein Beispiel nennen.
Produktionsverfahren, Fläche wirken, so etwas wie Salatgetreide. Es geht aber vor allen Dingen um Landschaftselemente und um Randstreifen und um Saumstrukturen, die man herstellen muss. Das sagen einem die Entomologe für den Insektenschutz, in der Bereitstellung von Habitaten liegt.
Die Leitung ist kaum verständlich. Vielleicht können Sie das Telefon etwas anders halten. Im Moment hören wir Sie gar nicht. Hallo, Herr Krüsken? Da ist die Leitung zusammengebrochen. Wir versuchen sie noch einmal wieder herzustellen und zwischendurch eine Meldung, die ich mir gerade heraussuche. Der Einsatz von Chemikalien in der Land- und Forstwirtschaft und zur Bekämpfung von Nagetieren vergiftet Greifvögel in Deutschland. In der Leber der Wildvögel sind häufig Blutgerinnungshemmer nachweisbar, die gegen Nagetiere in der Land- und Forstwirtschaft sowie in Städten eingesetzt werden, wie eine heute veröffentlichte Untersuchung von Forschern des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung, des Umweltbundesamtes und des Julius-Kühn-Institutes belegt. Besonders stark mit diesen Nagetiergiften belastet sind Habichte im städtischen Raum in Berlin sowie Rotmilane. Der Nachweis dieser Gifte auch in Seeadlern zeigt den Experten zufolge, dass auch Vögel, die eher menschenferne Lebensräume bevorzugen, nicht vor solchen giftigen Belastungen geschützt sind. Die Forscher analysierten Proben von zwischen 1996 und 2018 gestorbenen Rotmilanen, Habichten, Sperbern, Seeadlern und Fischadlern. Und noch eine weitere Meldung: Wenn ein Flug wegen eines angekündigten Streiks der Mitarbeiter gestrichen wird oder deutlich verspätet ist, dann kann der Kunde ein Recht auf Entschädigung haben. Die Fluggesellschaft könne nicht argumentieren, dass ein solcher Streik außergewöhnlicher Umstand sei, insbesondere wenn dieser sich an geltendes Recht halte, teilte der Europäische Gerichtshof nach einem Urteil mit. Wenn sich der Arbeitskampf daraus beschränke, etwa Gehaltserhöhungen oder bessere Arbeitszeiten durchzusetzen, dann sei dieser Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des Unternehmens. Hintergrund ist ein Streik aus Skandinavien. Dort will ein Fluggast von einer Fluggesellschaft einen Ausgleich in Höhe von 250 Euro, weil ein für April 2019 geplanter Flug von Malmö nach Stockholm am selben Tag wegen eines Pilotenstreiks in Norwegen, Schweden und Dänemark annulliert worden war. Jetzt noch einmal die Frage an die Regie. Haben wir die Leitung wieder zustande gekriegt? Nein, die Leitung ist nicht zustande gekommen. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Ende des 19. Jahrhunderts begann der Braunkohleabbau in der Lausitz im Südosten Brandenburgs und im Nordosten Sachsens. Sein Ende ist in Sicht, denn der Ausstieg aus der Verstromung von Braunkohle soll bis 2038 abgeschlossen sein. Doch das könnte schon früher passieren, denn die Kohle wird anscheinend nicht mehr gebraucht, zumindest nicht mehr in großen Mengen. In der Lausitz ist die Nachfrage nach Kohle derart gesunken, weshalb der Energiekonzern LEAG für einen Teil seiner Belegschaft Kurzarbeit angemeldet hat. Was das konkret bedeutet, dazu bin ich jetzt mit unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter verbunden. Herr Richter, die LEAG schickt ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Was passiert denn da konkret? Stehen da die Abraumbagger jetzt still?
Ja, Herr Ehring, ganz genau. Derzeit dreht sich im Tagebau Jentschwalde kein einziges Schaufelrad. Die Braunkohlebagger stehen komplett still, da haben Sie recht. Nach Angaben des Energiekonzerns LEAG sei der Stromverbrauch in der Pandemie gesunken, weshalb man 25%, also ein Viertel weniger Braunkohle verkaufen, vermarkten konnte. Und um die wirtschaftlich negativen Auswirkungen zu stoppen, hat man jetzt den Braunkohleabbau im Tagebau Jentschwalde komplett eingestellt. 10% der Gesamtbelegschaft wurde daher in Kurzarbeit geschickt, bis wahrscheinlich in den Herbst hinein.
Der Winter war ja eher hart und es hat kaum ein Lüftchen geweht, sodass die Windkraftanlagen wenig Strom liefern konnten. Auch der Sonnenschein war nicht sehr stark. Da könnte man ja eigentlich meinen, die Braunkohle läuft bestens. Warum dann nicht?
Ja, das hat schlicht damit zu tun, dass der CO2-Preis so hoch ist. Also wer in Deutschland Stein oder Braunkohl in Kraftwerken verbrennt, nochmal zur Erinnerung, der braucht dafür Emissionshandelszertifikate. Die LEAG spricht da von einem gestiegenen CO2-Preis von 38 Euro pro Tonne. Nachlesen kann man das in einem Mitarbeiter-Newsletter des Energiekonzerns, der mir vorliegt. Und das werde sich auch nicht so schnell ändern, kann man da lesen. Und man sehe keine Trendwende. Das klingt fast danach, als ob man sich nicht schlüssig ist, den Tagebau Jenschwalde auch wieder schnell in Betrieb zu nehmen. Und der BUND zweifelt auch an den Angaben der LEAG, dass die Stromnachfrage gesunken sei. Davon könne keine Rede sein, heißt es. Man müsse dazu nur mal auf die Homepage des Stromnetzbetreibers 50 Hertz schauen. Im Januar bewegt sich die Stromnachfrage im Rahmen der normalen Schwankung. Ein Corona-Effekt sei überhaupt nicht zu sehen. Und außerdem würden ja auch die großen Stromabnehmer wie Stahlwerke weiterarbeiten. Ja, die sind ja nicht im Lockdown.
Der CO2-Preis ist so hoch, dass sich der Kohlestrom nicht mehr rechnet und die LEAG bekommt jetzt für ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld gezahlt. Wird da der Marktwert des Unternehmens künstlich hoch gehalten, trotz einer Fehlplanung?
Naja, so sehen es die Kritiker. Klar ist aber auch, dass das Kurzarbeitergeld eine wichtige arbeitspolitische Maßnahme ist, um durch Krisensituationen durchzukommen. Und die Kohlekumpel können ja nichts dafür, dass der CO2-Preis so gestiegen ist. Andererseits bekommt man schon den Eindruck, dass die Energiekonzerne, wenn die Zeiten gut laufen, die Gewinne kassieren, keine Rücklagen für Krisenzeiten bilden, aber wenn es eng wird, schnell auf staatliche Hilfen setzen. Kritiker sagen bzw. vermuten, dass die Agentur für Arbeit die Folgen des hohen CO2-Preises damit abfedern soll. Beim Energiekonzern LEAG wird das bestritten, das Kurzarbeitergeld sei nur ein, Zitat, zeitlich begrenzter Effekt.
Wie sehen denn die Reaktionen jetzt aus?
Naja, bei SPD und CDU innerhalb der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition in Brandenburg heißt es, jedes Unternehmen habe das Recht, Kurzarbeitergeld einzusetzen. Daran dürfe nicht gerüttelt werden. Umweltverbände sehen es da deutlich kritischer. Hier heißt es, dass die Entschädigungszahlungen in die Nachsorge, die Rekultivierung gehen sollen und nicht in die Sicherung von Unternehmensgewinnen. Eine Kritik, die auch übrigens die Grünen im Land Brandenburg so ähnlich sehen. Ja, das ist sozusagen letztendlich der Tenor. Der Strukturwandel gelinge nur mit Vertrauen und Solidarität heißt es und nicht, dass man einfach jetzt sozusagen Entschädigungszahlungen in Form von Kurzarbeitergeld zahlt.
Die EU-Kommission stellt ja die staatlichen Entschädigungen für den Braunkohleausstieg in Deutschland insgesamt in Frage. Die Frage ist, ob sie mit den Beihilfevorschriften in Einklang stehen. Wird denn der zeitweilige Stopp des Braunkohleabbaus in Jenschwalde Auswirkungen auf die Europäische Union haben?
Das kann ich jetzt nicht definitiv sagen, aber denkbar ist es schon, Herr Ehring. Die EU hat Bedenken bei der Berechnung der entgangenen Gewinnberechnung, die ja die Grundlage für die Entschädigungszahlungen für die Energiekonzerne sind. Aber insbesondere sieht die EU den Energiekonzern LEAG kritisch. Die LEAG würde für die Kraftwerkslaufzeiten entschädigt, die sie nur behaupten, aber niemand nachprüfen könne. Genau genommen geht es um die Aussage, Jenschwalde würde man bis 2030 betreiben. Eine Aussage, die Kritiker hinterfragen. Denn nach dem Verkauf an die LEAG hatte Vattenfall davon gesprochen, dass man nur noch einen Betrieb bis Ende der 2020er Jahre sprechen könne. Also hier gibt es eine Differenz von 10 Jahren. Und das nennt die EU ein kontrafaktisches Szenario. Auf Deutsch übersetzt heißt es, eine Entschädigung könne nur gezahlt werden, wo ein Schaden definitiv nachgewiesen wird. Und da hat die EU anscheinend Bedenken, weshalb es schon denkbar ist, dass der Stopp des Braunkohleabbaus in Jenschwalde und die Kurzarbeit letztlich auch Auswirkungen auf die Prüfung der EU haben kann.
Herzlichen Dank, das war Christoph Richter aus Brandenburg. Und für das zusammengebrochene Interview mit Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband bitten wir um Entschuldigung, da ist die Leitung zusammengebrochen und wir versuchen das zu einem anderen Termin nachzuholen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Baumärkte haben in Corona-Zeiten Hochkonjunktur, natürlich nur in den Zeiten, in denen sie für das allgemeine Publikum öffnen dürfen. Und das hat seinen Grund, wo wir viel Zeit zu Hause zubringen müssen, soll es dadurch wenigstens schön sein. Und die Baubranche hofft schon auf die Zeit nach Corona. Viele Menschen könnten auf den Geschmack gekommen sein und größere Renovierungsvorhaben anpacken, wenn die Verhältnisse wieder einigermaßen normal sind. Zudem soll auch die energetische Sanierung stärker gefördert werden. Auch das verbessert die Aussichten für die Baubranche insgesamt. Beim Bauen und Renovieren fällt jede Menge Abfall an, der natürlich entsorgt werden muss. Und dabei ist einiges zu beachten. Einzelheiten im Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Bei der Planung einer Renovierung sollte man gleich über die spätere Entsorgung von Renovierungsabfällen und die möglichen Kosten nachdenken. Für den Bauschutt beim Abriss einer Wand braucht man vielleicht einen Container. Einiges kann man aber auch über den Hausmüll entsorgen. Für den Sperrmüll sollte man sich gleich die Abfuhrzeiten notieren. Eimer, Säcke oder durch Trennwände abgetrennte Mulden im Garten oder im Keller helfen beim Sortieren der Renovierungsabfälle. Auch beim Einkauf von Farben empfiehlt Andreas Barrow von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster, genau zu planen.
Man rechnet sich erstmal die Fläche aus, die man streichen möchte. Dann kauft man sich dementsprechend auch die Farbe. Wenn die Farbe im Angebot ist, kaufe ich mir keine 10 Liter, wo ich nur 3 Liter benötige. Die restliche Farbe muss halt entsorgt werden.
Vor dem Einkauf von Tapeten sollte man lieber zweimal messen, um nur die Menge zu kaufen, die man wirklich braucht. Ist man gut vorbereitet, kann man den Müll gleich nach Bedarf richtig trennen. Friederike Farsen von der Gruppe Umwelt der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
So gehört zum Beispiel der Pinselreiniger zum Sondermüll, aber zum Beispiel der alte Teppichboden zum Sperrmüll.
Bauschutt gehört auf jeden Fall in einen Container und kann in kleinen Mengen direkt zum Recyclinghof gebracht werden, wie Steine, Mörtel, das alte Waschbecken oder die Toilettenschüssel. Allerdings kann das je nach Kommune oder Kreis abweichen, deshalb sollte man sich bei seinem jeweiligen Abfallentsorger zunächst erkundigen. Kabelreste, PVC-Rohre, alte Fenster oder Dämmstoffe sind Baumischabfall. Entweder kommen auch sie in einen dafür angemieteten Container oder man bringt sie selber zur Müllentsorgung. Große Mengen altes Parkett kommen zum Sperrmüll. Kleine Mengen dürfen in die Restmülltonne. Auch die Tapeten, Andreas Barrow.
Es gibt Vinyltapeten, Strukturtapeten, da ist Kleister und Putz dran, deshalb wird das alles über den Restmüll entsorgt, selbst wenn es eine saubere Papiertapete ist.
Außerdem die stark mit Farben und Kleister verschmutzte Abdeckfolie. Ist sie noch sauber, dann darf sie in die gelbe Tonne. Auch leere Farbeimer, wenn es eine Wertstofftonne ist, rät Manuela Feldkamp, Sprecherin der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster.
Wenn man eine rein gelbe Tonne hat, darin dürfen tatsächlich nur Verpackungsmaterialien entsorgt werden. Über die Wertstofftonne dürfen Kunststoffeimer entsorgt werden, da dürfen keine Farbreste drin sein.
Nach dem Streichen werden Pinsel und Farbroller für Lacke und Wandfarben gereinigt. Braucht man dafür einen Reiniger wie Terpentin, müssen sie in einem Eimer ausgewaschen werden. Auf keinen Fall im Waschbecken, denn Farbreste und Lösungsmittel können Gewässer schädigen. Auch Pinsel und Farbroller für wasserlösliche Lacke und Wandfarben sollte man nicht im Waschbecken auswaschen. Denn einige können zum Beispiel Harze enthalten. Deshalb empfiehlt Verbraucherschützerin Friederike Farsen.
Sie weichen diese Sachen bei ca. 40 Grad im warmen Wasser ein, also dass es so bedeckt ist. Und das soll dann ungefähr 2 Stunden einweichen. Gegebenenfalls müssen Sie das auch nochmal wiederholen. Und dann lassen Sie die Pinsel und Rolle austropfen und dann nochmal auf einem alten Papier ausrollen.
Das verschmutzte Wasser aller Pinsel oder auch Farbgitter ist auf jeden Fall Sondermüll. Die Abgabe beim Schadstoffmobil ist kostenlos. Die Entsorgung von geringen Teppichbodenresten oder Tapeten ist mit den Kosten für die Restmülltonne abgedeckt. Für einen Bauschutt- oder Baumischabfallcontainer können je nach Menge oder Mietdauer auch mehrere hundert Euro anfallen.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg war das. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und anschließend die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um die Einzelheiten der Corona-Beschlüsse der vergangenen Nacht.